Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Vielen Dank, liebe Frau Kölle, für Ihre freundliche Begrüßung. Den 150. Geburtstag von Thomas Mann also wollen wir nachträglich feiern mit der auszugsweisen Lesung eines seiner letzten vollendeten Romane, Der Erwählte, der 1951, also vor genau 75 Jahren, erschien. Verglichen mit anderen Werken des Meisters ist dieses Buch eher unbekannt geblieben, gehört aber gleichwohl unbedingt zur Weltliteratur. Und genau betrachtet stellt dieser Roman in der deutschen Literaturgeschichte etwas Außerordentliches, wenn nicht Einmaliges dar. Erlauben Sie insofern ein paar Vorbemerkungen. Kennen Sie Hartmann von Aue? Er war ein Zeitgenosse Wolframs von Eschenbach und Walters von der Vogelweide und gilt als einer der bedeutendsten Epiker des Hochmittelalters. Hartmann stammte höchstwahrscheinlich hier aus der Gegend, aus dem Herzogtum Schwaben. Ein Turm der Burg Aue, Stammsitz der Ritter von Au, steht noch heute in Obernau bei Rottenburg. Neben anderen Erzählungen verfasste Hermann wohl um das Jahr 1190 herum eine christliche Erbauungslegende in gut 4000 Versen. Ihr Titel: Gregorius, der gute Sünder. Die Legende berichtet von einem Mann, der aus tiefster Sünde, einem Inzest, geboren wird, der selber schwerste Schuld auf sich lädt, nämlich wiederum einen Inzest begeht, und am Ende gleichwohl durch göttliche Gnade auf den Stuhl Petri erhoben, also zum Papst, erwählt wird. Und diese Legende, für die Hartmann nebenbei erwähnt, wiederum auf eine altfranzösische Dichtung zurückgriff, war die genaue Vorlage für Thomas Manns Roman. Nun mag man denken, die Bearbeitung einer alten Geschichte ist an sich nichts Außergewöhnliches. Stimmt. Das Einmalige hieran aber ist, Mann hält sich in allen Fakten streng an die jahrhundertealte Überlieferung und versteht es zugleich, sie von aller moralinsauren Schwere zu befreien. Mit überbordender Fantasie und unbändiger Lust am Fabulieren nutzt er alle Mittel, die der Erzählkunst in über 700 Jahren zugewachsen sind. Dabei nimmt er sich auch manche Freiheit. Ein Detail der Erzählung, das bei Hartmann in 5, 6 Versen mitgeteilt wird, schmückt man kapitellang aus. Er erfindet Namen für die in der Vorlage nur anonym vorgestellten Personen, allen voran für den Ich-Erzähler. Er mischt Sprachen und Dialekte, höchst amüsant, und vieles mehr. Einmal allerdings, und zwar gleich zu Anfang, weicht er von der Vorlage ab, indem er nämlich das Ende der Geschichte fast vorwegnimmt, zumindest andeutet. Und hinter dieser Montage verbirgt sich sozusagen ein theologisches Programm. Das muss ich noch kurz erläutern. Hartmann von Aue eröffnet seine Geschichte mit einem Prolog, in dem sich der Erzähler quasi vorstellt. Er wolle, sagt er, ergriffen von einem außerordentlichen Schicksal, von einem großen Sünder erzählen, der, in übermäßiger Schuld versunken, seine Missetat erkennt, der bereut und Buße tut und deshalb am Ende Gnade bei Gott erlangt. Das klingt bei aller angedeuteten Dramatik nach moralisch erhobenem Zeigefinger. Mensch, lass auch du dich erschüttern, gib Acht auf deine Sünden, tu Buße, dann wird alles gut. Bei Thomas Mann greift zwar auch ein Rahmenerzähler zu Anfang das Wort, und doch beginnt hier alles ganz anders, mit einem Paukenschlag. Nein, mit ungezählten Glockenschlägen. Da läuten nämlich sämtliche Glocken Roms von selbst anlässlich eines außerordentlichen Ereignisses. Bei Hartmann läuten auch die Glocken, aber erst ganz zum Schluss, in den Versen 3755 bis 59. Da ward zu Rome ein großer Schall, sich begunden überall, die Glocken selbe luten und kunden den Leuten das, ja, was die Glocken den Leuten in großem Gnadenzeichen verkünden, das nimmt Thomas Mann in seinem Prolog zwar nicht vorweg. Mit der Umstellung, also der Vorwegnahme des Endes an den Anfang, will er aber offensichtlich ein Zeichen setzen, ein Ausrufezeichen, und will damit sagen, vor aller Sünde steht die Gnade. Selbst der sündigste Mensch ist vor und in aller Schuld umfangen von der Langmut und Barmherzigkeit Gottes. Ja, der größte Sünder kann ein Erwählter sein. Und zwar a priori, von Anfang an. Deshalb läuten die Glocken schon jetzt und nicht erst am Schluss zur feierlichen Belohnung. Er habe, sagt man später einmal über seinen Roman, die mittelalterlich fromme Legende parodistisch belächelt. Aber, so fügt er hinzu, es gehe ihm bei allem Spiel und aller Ironie auch um die ernste Bewahrung einer zutiefst menschlichen Grundidee des Christentums, der Idee von Sünde und Gnade. Eine Perspektive, die man, wie ich finde, beim Lesen bzw. Hören dieser grotesken, witzigen, fabelhaften und alles in allem grandiosen Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne nie ganz aus dem Blick lassen sollte. Und damit beginne ich endlich mit Auszügen aus Thomas Manns »Der Erwählte« mit dem Prolog und verspreche Ihnen schon jetzt und aufs Ganze gesehen ein göttliches Vergnügen. Wer läutet? Glockenschall, Glockenschwall supra urbem über der ganzen Stadt, in ihren von Klang überfüllten Lüften. Glocken, Glocken, sie schwingen und schaukeln, wogen und wiegen ausholend in ihren Balken, in ihren Stühlen, hundertstimmig, in babylonischem Durcheinander. Schwer und geschwind, brummend und bimmelnd, da ist nicht Zeitmaß noch Einklang. Sie reden alle auf einmal und alle einander ins Wort auch sich selber. Andröhnen die Klöppel und lassen nicht Zeit dem erregten Metall, dass es ausdröhne, da dröhnen sie pendelnd an am anderen Rande, ins eigene Gedröhn, also das, wenn's noch halt, in te domine speravi, auf dich, Herr, hoffe ich, so halt es auch schon, beati quorum tecta sunt peccata, selig, deren Sünden bedeckt sind. Hinein aber klingelt es hell von kleineren Städten, als rühre der Messbub das Wandlungsglöcklein. Von den Höhen läutet es und aus der Tiefe, von den 7 erzheiligen Orten der Wallfahrt und allen Pfarrkirchen der 7 Sprengel zu Seiten des 2-mal gebogenen Tibers. Vom Aventin läutet's, von den Heiligtümern des Palatin und von St. Johannes im Lateran. Es läutet über dem Grabe dessen, der die Schlüssel führt, im Vatikanischen Hügel, von Santa Maria Maggiore, in Foro, in Domnica, in Cosmedin und in Trastevere, von Araceli, St. Paulus außer der Mauer, St. Peter in Banden und vom Haus zum Hochheiligen Kreuz in Jerusalem. Aber von den Kapellen der Friedhöfe, den Dächern der Saalkirchen und Oratorien in den Gassen läutet es auch. Wer nennt die Namen und weiß die Titel? Wie es tönt, wenn der Wind, wenn der Sturm gar wühlt in den Saiten der Äolsharfe und gänzlich die Klangwelt aufgeweckt ist in schwirrender Allharmonie, so, doch ins Erzene übersetzt, geht es zu in den berstenden Lüften, da alles läutet zu großem Fest und erhabenem Einzug. Wer läutet die Glocken? Die Glöckner nicht. Die sind auf die Straße gelaufen, wie alles Volk, da es so ungeheuerlich läutet. Überzeugt euch, die Glockenstuben sind leer. Schlaff hängen die Seile. Und dennoch wogen die Glocken, dröhnen die Klöppel. Wird man sagen, dass niemand sie läutet? Nein, nur ein ungrammatischer Kopf ohne Logik wäre der Aussage fähig. Es läuten die Glocken. Das meint, sie werden geläutet und seien die Stuben auch noch so leer. Wer also läutet die Glocken Roms? Der Geist der Erzählung. Kann denn der überall sein, hic et ubique, an 100 weilichen Orten auf einmal? Allerdings, das vermag er. Er ist luftig, körperlos, allgegenwärtig, nicht unterworfen dem Unterschiede von hier und dort. Er ist es, der spricht, alle Glocken läuteten, und folglich ist er's, der sie läutet. So geistig ist dieser Geist und so abstrakt, dass grammatisch nur in der dritten Person von ihm die Rede sein und es lediglich heißen kann, er ist's. Und doch kann er sich auch zusammenziehen zur Person, nämlich zur Ersten, und sich verkörpern in jemandem, der in dieser spricht. Ich bin es. Ich bin der Geist der Erzählung. Der, sitzend an seinem derzeitigen Ort, nämlich in der Bibliothek des Klosters St. Gallen im Alamannenlande, wo einst Notker der Stammler saß, zur Unterhaltung und außerordentlichen Erbauung diese Geschichte erzählt, indem ich mit ihrem gnadenvollen Ende beginne und die Glocken Roms läute. Id est berichte, dass sie an jenem Tage des Einzugs sämtlich von selber zu läuten begannen. Damit aber auch die zweite grammatische Person zu ihrem Rechte komme, so lautet die Frage, wer bist du denn, der ich sagend an Notkers Pulte sitzt und den Geist der Erzählung verkörpert? Ich bin Clemens der Ire, Ordinis Divi Benedicti. Zu Besuch hier, als brüderlich aufgenommener Gast und Sendbote meines Abtes Kilian vom Kloster Clonmacnois, meinem Hause in Irland, damit ich die alten Beziehungen pflege, welche seit Columbanus- und Gallustagen fortwalten zwischen meiner Heimat und dieser festen Burg Christi. Ich habe auf meiner Reise eine große Anzahl von Städten frommer Gelehrsamkeit und Musensitzen besucht, wie Fulda, Reichenau und Gandersheim, St. Emmeram zu Regensburg, Lorsch, Echternach und Corvey. Hier aber, wo das Auge sich in Evangeliaren und Psalterien an so köstlicher Buchmalerei in Gold und Silber, auf Purpur, mit Zutaten von Zinnober, Grün und Blau erlabt, die Brüder unter ihrem Sangesmeister so lieblich im Chor Litaneien, wie ich es nirgends vernommen, die Refektur des Leibes vorzüglich ist, des herzigen Weinchens nicht zu vergessen, das dazu geschenkt wird, und man sich im Klosterhofe nach Tische so zuträglich um den Sprudelbrunnen ergeht, hier habe ich für etwas geraumere Zeit Station gemacht. Das schreibe ich nun und schicke mich an, eine zugleich entsetzliche und hocherbauliche Geschichte zu erzählen. Aber es ist ganz ungewiss, in welcher Sprache ich schreibe, ob lateinisch, französisch, deutsch oder angelsächsisch, und es ist auch das Gleiche, denn Gott ist Geist und über den Sprachen ist die Sprache. Eines ist gewiss, nämlich, dass ich Prosa schreibe und nicht Verselein, für die ich im Ganzen keine übertriebene Achtung hege. Ich höre zwar sagen, dass erst Metrum und Reim eine strenge Form abgeben, aber ich möchte wohl wissen, warum das Gehüpf auf 3, 4 jambischen Füßen, wobei es obendrein allerlei Augenblicke zu allerlei daktylischem und anapästischem Gestolper kommt und ein bisschen spaßige Assonanz der Endwörter die strengere Form darstellen sollten, gegen eine wohlgefügte Prosa mit ihren so viel feineren und geheimeren rhythmischen Verpflichtungen. Und wenn ich anheben wollte, es war ein Fürst, nomé Grimald, der Tannewetzel macht ihn kalt, der ließ zurück 2 Kinder klar, ahi, das war ein Sünderpaar, oder in dieser Art. Ich möchte wohl wissen, ob das eine strengere Form wäre als die grammatisch gediegene Prosa, in der ich jetzt sogleich meine Gnadenmär vortragen und sie so musterhaft ausgestalten und gültig darstellen werde, dass viele spätere noch Franzosen, Angeln und Deutsche daraus schöpfen und ihre Riemelein darauf machen mögen. Vor Zeiten war ein Herzog in Flandern und Artois, Grimald mit Namen, Sein Schwert hieß Eckesachs. Mit diesem Satz eröffnet unser Mönch Clemens seine Geschichte. Oder besser gesagt, die Vorgeschichte der eigentlichen Geschichte, die ich denn auch nur kurz zusammenfassen will. Dieser Herzog lebt mit seinem Weib Baduhenna, mit allen Gütern der Erde reich gesegnet, auf seinem Schloss Belrapaire in Flandern. Nur eines fehlte, ihr Glück vollkommen zu machen, heißt es, das waren Kinder. Doch dann, vielleicht weil sich der Erzbischof von Köln persönlich mit feierlichen Messen und Bittprozessionen ins Mittel legte, wird Baduhenna, schon 40 Jahre alt, doch noch schwanger und gebiert gleich zwei Kinder, Zwillinge. Leider überlebt sie selbst das Wochenbett nicht, ein Vorzeichen weiteren Unheils. Aber der Vater Grimald darf sich an den Kindern trösten, die als ein Ausbund an Schönheit von allen verhätschelt werden. Man nennt sie bald nur noch Joy de la Courte, die Freude des Hofes. Ihre eigentlichen Namen sind Willigis und Sibylla. Die beiden wachsen heran, von kundigen Frauen gehegt, vom Vater gehätschelt. Mit 7 bekommen sie die Windblattern und, fast schon ein Zeichen des Himmels, bleibt ihnen beiden auf der Stirn eine sichelförmige Narbe davon zurück. Überhaupt sind sie als Zwillingspaar unzertrennlich, verbringen Tag und Nacht miteinander, ja auch die Nacht oben im Käuzchen umschrienen Turmgemach, auch als sie schon etwas älter sind. Junker Willigis als stattlicher Jüngling zum Ritter erzogen und Sibylla als mannbare Jungfrau von stolzen Fürsten, Söhnen und Prinzen umworben wird. Jedoch alle Brautwerber werden abgewiesen. Ihre geschwisterliche Liebe wollen die Zwillinge mit niemandem teilen. Das Schlüsselwort ihrer Liebe heißt ebenbürtig. Unser beider ist niemand wert, sagt Willigis einmal zu seiner Schwester, sondern wert ist eines nur des anderen, da wir völlig exzeptionelle Kinder sind, von Gebürte hoch, dass alle Welt sich lieblich Devotement gegen uns benehmen muss und zusammen aus dem Tode geboren, mit unseren vertieften Zeichen ein jedes auf der Stirn. Die kommen zwar nur von den Windpocken, die nicht besser sind als Bürzel, Ganser, Ziegenpeter oder Mumps, aber nicht auf die Herkunft der Zeichen kommt's an. Bezeichnend sind sie tout de même in ihrer vertieften Blässe. Exzeptionelle Kinder und aus dem Tode geboren. Das müssen wir uns merken. Unterdessen sind die beiden 17 Jahre alt geworden und stehen plötzlich allein im Leben. Der Vater Grimald stirbt, nachdem ihn der Tannewetzel, ein Schlaganfall, gleich zweimal traf. Vom ersten blieb er gelähmt, der zweite endete tödlich. Und dann geschieht etwas, das selbst in unserem erfahrenen und weitgereisten Erzähler, dem Mönch Clemens an seinem Schreibpult in St. Gallen, blankes Entsetzen hervorruft. Hören wir seinen Bericht. Herr Grimald lebte nur einige Tage noch. Dann traf der Tannewetzel ihn zum zweiten Mal und er war völlig tot. Starr und gelb, den Wachskerzen gleich, welche seiner hohen Bahre zu Seiten brannten, lag er im Herzogsstaat, dem Ewigen angehörig, in der Burgkapelle, bis man ihn nach Ypern in den Dom zu seinem Weibe brächte. Und Mönche sprachen Pflegesänge für seine Seele bei ihm die ganze Nacht. Nun aber ruf ich Ach und Wehe über diese Nacht, da Herzog Grimald kaum abgestorben und als Leichnam noch gegenwärtig, aber ausgeschieden und als Vater nicht länger zwischen den Geschwistern stand. Denn nach Phalandes, des Teufels argem Ratschlag und zu seiner greulichen Lust, die sie trüglich für ihre hielten, wohnte in dieser selbigen Nacht der Bruder der Schwester bei, als Mann dem Weibe, und ihre Kemenate droben im Donjon, um den die Eulen kreisten, war so voll von Zärtlichkeit, Befleckung, Wut, Blut und Meintat, dass sich mir vor Erbarmen, Scham und Kummer das Herz umdreht und ich es alles kaum sagen mag. Sie lagen beide nackend unter ihren Decken von weichem Zobel, im matten Schein der Ampel und im Duft des Amber, womit man ihre Betten bestäubt. Die standen nach züchtiger Sitte weit voneinander. Und zwischen ihnen schlummerte, schneckenförmig gelagert, Hangegiff, ihr guter Hund. Sie aber konnten nicht schlafen, sondern lagen mit offenen Augen oder drückten diese nur manchmal gewaltsam zu. Wie es um das Fräulein stand, will ich nicht wissen. Aber Williges, erregt von seines Vaters Tode und dem eigenen Leben, stöhnte unter dem Pfahl im Fleisch und unter fallendes Stachel, also dass es schließlich nicht länger aushielt und aus seinem Bette schlüpfte, auf bloßen Sohlen um Hannegiff herumging, sachte Sibyllas Decke lüpfte und sich der Gottverlassene unter tausend unstatthaften Küssen zu der Schwester tat. Sie sprach scherzend, mit unscherzhaft erstickter Stimme: »Sieh da, Herr Herzog, michel Ehre erweist ihr mir mit eurem unverhofften Besuch. Was verschafft mir den Vorzug, eure liebe Haut an meiner zu spüren? Eine Freude wäre mir das, wenn nicht nur um den Turm die Käuzlein so ängstlich schreien wollten.« »Die schreien immer.« »Ja, aber nicht so ängstlich. Wahrscheinlich kommt es daher, dass ihr eure Hände nicht ruhen lassen könnt und gar so seltsam mit mir ringt. Was bedeutet, Bruder, dieses Ringen? Nun habe ich deine süße Schulter an meinen Lippen. Warum nicht? Sie ist mir lieb. Nur solltest du es nicht darauf absehen, meine Knie voneinander zu trennen, die durchaus und unbedingt beisammen bleiben wollen.« Auf einmal setzte da Hund Hannegiff sich auf die Schenkel und gab kläglich laut, indem er anfing, zum Gebälk empor zu heulen, ganz wie wenn ein Hund zum Monde jammert, langgezogen, herzbrechend und aus tiefster Seele. »Hannegiff, sei still!« rief Williges. »Er weckt die Leute. Untier, sei still und leg dich. O Teufelsbestie, wenn du nicht aufhörst, mach ich dich stumm.« Aber Hannegiff, sonst so gehorsam, heulte weiter. Da sprang der Junker, wie er war, vom Bette wild und irre nach seinem Seitenmesser, packte den Hund und schnitt ihm die Kehle durch, dass er röchelnd verreckte, warf das Messer auf ihn, dessen Blut der Sand des Estrichs trank, und kehrte trunken zurück zum Ort der anderen Schande. O weh, der schöne, gute Hund! Nach meiner Meinung war es das Schlimmste, was diese Nacht geschah, und eher noch verzeih ich das andere, so unstatthaft es war. Aber es gehörte wohl alles zusammen, und war nicht hier mehr, dort weniger zu schelten, ein Gewöll von Liebe, Mord und Fleischesnot, das Gott erbarm. Mich jedenfalls erbarmt es. Sibylla flüsterte: »Was hast du gemacht? Ich habe nicht aufgesehen, sondern mir die Decke über den Kopf gezogen. Es ist so still auf einmal, und du bist etwas nass.« Er sprach atemlos: »Schon gut soweit. Anaklet, mein Leibknappe, ist mir hold und treu. Er wird früh Ordnung schaffen, ihn verscharren und alle Spur vertilgen. Uns darf niemand fragen. Seit Grimald tot ist, niemand, Schwester Herzogin. Mein süßes Neben-Ich, Geliebte!« »Bedenke«, hauchte sie, »dass er erst heute starb und drunten starr liegt in Parade. Lass, die Nacht gehört dem Tode.« »Aus dem Tode«, stammelte er, »sind wir geboren und sind seine Kinder. In ihm, du süße Braut, ergib dich dem Todesbruder und gewähre, was Minne als Minne Ziel begehrt.« Dann murmelten sie, was man nicht mehr verstand und gar nicht verstehen soll.
Oh, Willow, welch gewaffen! Oh weh, Metü, Metü, was tust du mir? Oh, schäme dich, ganz wie ein Hengst, ein Bock, ein Hahn. Oh, fort, 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 ah, Engelsbub, oh, himmlischer Gesell.
Die armen Kinder. Bin ich froh, dass ich mit der Liebe nichts zu schaffen habe, dem tanzenden Irrlicht über Moor, der süßen Teufelsmarter. So trieben sie's zu Ende und büßten Satans Lust. Der wischte sich das Maul und sprach, nun ist es schon geschehen, könnt's ebenso gut noch einmal und öfters treiben. Es pflegt so seine Rät zu sein. Am Morgen brachte der junge Anaklet, blind seinem Herrn ergeben, das Schlafgemach in Ordnung und beseitigte, von niemandem gesehen, den Leichnam des treuen Hannegiff. Aber wie äußerlich war diese Ordnung und wie so unordentlich stand es um das verirrte Paar, die hübschen Leute, denen ich wohl will, ohne sie entschuldigen zu können. Und die freilich durch die Lust viel fester nun noch aneinander geschmiedet waren als jemals. Aus der Maßen liebten sie einander. Und das ist es, weshalb ich mich des Wohlwollens für sie, helf Gott, nicht ganz entschlagen kann. Ein Auszug aus dem Kapitel »Die schlimmen Kinder«. Nun, Wohlwollen hin, Missfallen her, jetzt muss sehr bald etwas geschehen. Denn, wie man sich denken kann, die sündige Verbindung der beiden hübschen Leute bleibt nicht ohne Folgen. Sibylla wird schwanger. Willigis wendet sich daher an den getreuen Herrn Eisengrein, der ihn schon im Rittertum unterwiesen hat. Dessen Rat lautet, der junge Herzog und Sibylla müssten erst einmal aus dem Blickfeld des Hofes verschwinden. Willigis solle eine Pilgerfahrt nach Jerusalem unternehmen. Als Zeichen seiner christlichen Demut steht ihm eine solche Wallfahrt zu Beginn seiner Regentschaft ohnehin gut zu Gesichte. Die Barone und der ganze Hofstaat mögen für die Zeit seiner Abwesenheit Sibylla den Lehnseid schwören. Sie selbst aber, da sie als Herzogin ja ohnehin erst noch kundiger Unterweisung bedarf, solle sich, verborgen vor der Öffentlichkeit, bis zu ihrer Niederkunft in seine Obhut bzw. die seiner Frau begeben. »Ist euch mein Rat genehm?« fragt Eisengrein die beiden in einem ernsten Gespräch. »Er ist es«, antwortete der Jüngling. »Ihr habt aus unserer Lage die Folgerungen, so hart, wie sie sein mussten, und so milde, wie sie sein konnten, mit starker Hand gezogen, ewigen Dank. Was wird aber, fragte Sibylla, aus meiner lieben Strafe, meines Bruders Kind, wenn ich es in eurem Schutz geboren habe? Das ist eine spätere Frage, entgegnete Herr Eisengrein, und über die Brücke wollen wir gehen, wenn wir zu ihr gelangt sind. Eine Menge Rats habe ich euch aus dem Stegreif schon gegeben. Ihr dürft nicht verlangen, dass ich alles Vorgelegte auf einmal löse. Wir tun's gewiss nicht, beteuerten sie beide. So viel schon, guter Herr, habt ihr gelöst und seid wahrlich wie die Löwin, an deren Zitzen wir Lämmlein trinken. Tja, ihr seid mir die rechten Lämmlein, sprach er, nicht ohne Bitterkeit. Aber gleichviel nun und gehandelt. Ihr habt, wir alle drei oder viere, keine Zeit zu verlieren. Und so macht sich Willigis alsbald zu Pferde auf nach Marseille, um dort ein Schiff ins Heilige Land zu heuern. Sibylla aber begibt sich auf die Burg der Eisengreins, direkt am normannischen Meer gelegen. Hier gebiert sie in aller Stille und mit Hilfe ihrer Pflegemutter ein gesundes Knäblein, ein schönes Kind, zweifellos. Aber was soll man nun mit ihm machen? Denn es ist ja ein Kind, für das eigentlich kein Platz auf der Welt ist. »Ja, wie, willst du es gar tot machen, du Herodes?« fragt Frau Eisengrein ihren Mann. Nein, natürlich nicht, aber am Hofe könne es doch wohl nicht bleiben, denn dann würde die Blutschande der Eltern ja offenbar. Und Herr Eisengrein beschließt, dass man das Kind in Gottes Hand legen müsse, will sagen, in ein Fässlein, um dieses in einem Kahn dem Meer zu übergeben. Verschlingen die Wellen Boot und Knabe, so war es Gottes Wille. Wird das Boot aber an Land getrieben und gute Leute finden den Ausgesetzten, umso besser. Ein grausamer Ratschlag Eisengreins, in den sich die junge Mutter verständlicherweise auch zunächst partout nicht fügen will.
Oh weh, weh, meine süße Strafe, die ich so liebe, seit sie sich zuerst in mir geregt, klagt sie verzweifelt. Ritter Eisengrein, du Unhold, ist das deine Lehnstreue? Hast du ihn dazu Schmunzibutz geheißen und ihm Rats versprochen, dass du ihn nun aufs wilde Meer verstoßen willst, in einem Fass? Ich aber, ob er sterbe oder als Fundkind lebe, sehe ihn keinesfalls mit Augen mehr? Nein, nein, ich duld es nicht. Eher soll er mich auch ins Fass stecken, mich mit dazu, dass uns beide die wilden Ünden verschlingen, mich und mein Kind, mein holdes Unterpfand. Ach, Wehmutter Eisengrein, die du mir halfst in Nöten, hilf mir auch jetzt, denn ich verzweifle.
Nun höre, Frau, musst schließlich auch Vernunft annehmen, riet ihr da begütigend die Alte. Was müsste das für ein Fass sein, wo ihr beide hineingeht, zur Ündenfahrt? Das, welches er im Auge hat, ist viel zu klein für euch beide. Außerdem sollst du des Landes als Herrin pflegen an deines Bruders statt, so ist es ausgemacht. Und was würde aus ihm, wenn er wiederkehrte und fände, dass mit dem Kinde auch du dahin gefahren? Sieh mich an, mir sind 4 Kinder, die ich geboren, bald wieder abgestorben. Und habe ich darum gleich den Verstand verloren? Wir haben eine feine Schwangerschaft und eine prachtvolle Niederkunft gehabt. Dass aber das Kind auf Erden keine Stätte haben werde, das war uns leider nicht unbekannt. Es kann nur höchstens eine finden vom Meere aus. Soweit hat Eisengrein ganz recht. Doch wie wir's beginnen müssen, das hat er nur ganz im Groben erst entworfen. Das Feinere müssen wir hinzudenken, wir Weiber. Er will das Schmunzibützlein einfach bloß so ins Fässlein stecken. Aber also nicht behüte, sondern das beste Seidenzeug zu Kleidern. Von der reichsten Sorte legen wir ihm zu und breiten eben solches auch reichlich über es. Was fügen wir noch hinzu? Von rotem Golde eine Summe, nicht weniger als fürstlich, dass es davon aufs Beste auferzogen werde, wenn Gott es gnädiglich zu Lande sendet. Na, was sagst du? Hat Frau Eisengrein den Rat Herrn Eisengreins auf solche Weise schon ein Lützel verfeinert? Aber wenn du denkst, ich bin mit meinem Rate schon zu Rande, so denkst du fehl. Denn das Folgende legen wir ihm noch bei. Wir legen ihm eine Tafel bei, zum Brief beschrieben. Darauf schreiben wir mit Schonung und ohne eines Menschen noch eines Landes zu gedenken die Bewandtnisse des Kindes. Hoch von Gebürte sei es, schreiben wir, nur leider habe es sich so gefügt, dass es seiner Eltern Geschwister sei und zur Mutter seine Base, demgemäß seinen Vater zum Oheim habe. Dessentwegen und um dies zu verbergen, habe man es aufs Meer gesetzt und verhalte den Finder bei seinem Christentum, hoffentlich ist er ein Christ, dem Knaben die heilige Taufe angedeihen zu lassen und für seine Aufzucht an dem Golde sich schadlos zu halten. Christlich mehren solle er ihm nebstbei sein Gut und selbes hecken lassen. Auch solle er ihm die Tafel treu bewahren und ihn vor allen Dingen der Schriftkunst mächtig machen, damit er einst, wenn er zum Mann geworden, diese ganze Geschichte von seiner Tafel lesen könne. So wird er erfahren,
dass er von Gebürte zwar hoch, doch sehr, sehr sündig und wird sich nicht überheben, sondern seinen Sinn dem Himmel zuwenden und in einem frommen Leben seiner Eltern Missetat also abbüßen, dass ihr alle drei zu Gott gelangt. Nun sage, ob nicht früh und spät Mutter Eisengrein gibt gefügen Rat. Die in den Wochen drückte das Kind an sich und schluchzte nur, sprach aber nichts mehr und bezeigte so ein leidig Einverständnis. Auch konnte sie nicht ganz umhin, sich an dem kostbaren Seidenzeug zu freuen, das die Burgfrau dem Kinde unter- und überbreiten wollte, dazu an dem Schatz, den sie ihr wies, von Golde 20 Mark. Die buk jene in zwei Brote, dass sie dem Kind zu den Füßen lege. Das Allerbeste aber war die Tafel, die sie ihr brachte. Wollte Gott, mir käme je eine so schöne Schreibtafel zu. Ich habe eine Lust am Schreiben und an gutem Schreibgerät, bin aber ein armer Mönch. Und solche Tafel aus feinstem Helfenbein, in Gold gerahmt und mit allerlei Edelsteinen rings besetzt, wird nie mein eigen sein. Nur erzählen kann ich davon und mich für meine Armut schadlos halten durch Lob und Preis. Auf diesen edlen Grund denn schrieb die Mutter mit Gallustinte die Bewandtnisse des Kindes, ganz wie die Wirtin ihr vorgesagt, und schrieb unter Tränen: Gedenke, den ich bei Namen nicht nennen kann, solltest du leben, deiner Eltern nicht mit Hass und Herbigkeit. Gar so sehr liebten sie einander, sich selbst das eine in dem andern, das war ihre Sünde und deine Zeugung. Vergib es ihnen und mach es gut bei Gott, indem du all dein Lieben wendest auf ander Blut und als ein Ritter dafür streitest, wenn es in Not. Sie wollte noch mehr an den Rand schreiben und jedes Eckchen füllen, aber Dame Eisengrein nahm ihr die Tafel fort. Die Stunde kam, wo sie ihr auch das Kind fortnahm, mild und tröstlich. Nur 17 Tage war es alt. Da befand der Burgherr, man könne ihm nicht länger Herberge gewähren, sondern müsse es mit aller Sorgfalt legen in Gottes Hand. Es hatte sich noch einmal an der Mutterbrust recht satt getrunken und war rot geschwollen vor Sattheit. So nahm die Wirtin es hinweg, und unter ihren und ihres Herrn Händen ward heimlich das dralle Fässlein ihm zur Wohnung, ein neuer Mutterschoß, aus dessen Dunkel, wenn Gott es wollte, es wiedergeboren werden sollte, nebst seiner Mitgift an Seidenzeug, goldgefüllten Broten und geschriebener Auskunft. Bevor wir uns dem weiteren Schicksal des Kindes zuwenden, muss noch erwähnt werden, was mit den Eltern geschieht. Kurz gesagt, nichts Gutes. 6 Wochen nach der Geburt des Kleinen kehrt der Knappe des wallfahrenden Herzogs zur Burg zurück. Allein. Willigis ist tot. Er starb vor Kummer und kam noch nicht mal bis Marseille. Sibylla, als sie die Kunde vernimmt, erstarrt vor Schmerz und lebt hinfort nur noch als Maske ihrer selbst. Eine Nonnenfürstin will sie sein, erstorbenen Herzens, für immer. Niemals, beschließt sie, niemals solle sich noch einmal so etwas wie Liebe in ihr regen, auch nicht gegen Gott, denn den Liebsten hat er ihr genommen und auch ihr Kind musste sie ihm lassen. Fasten will Sibylla, ja, beten, ja, aber nicht Gott zuliebe, sondern ihm zum Trotz, verkündet sie mit harschen Worten. Und der Knabe im Fässchen? Das nächste Kapitel hebt an mit den Worten: Ich, Clemens, lobe die Werke der Weisheit Gottes. Und das verheißt uns Gutes. Auf dem Meer, auf dem der Kleine ausgesetzt wurde, gibt es, nicht weit entfernt, Richtung England, eine Insel, St. Dunstan heißt sie, und auf der Insel ein Kloster, Agonia Dei, Not Gottes mit Namen. Dessen Vorsteher heißt Gregorius. Dieser fromme Gottesmann steht eines Morgens sehr früh am Strand und erwartet mit Sorge zwei Fischer zurück, die Brüder Wiglaf und Ethelwulf. Er hatte die beiden aufs Meer hinausgeschickt, um Fische fürs Kloster zu fangen. In der Nacht hatte es einen argen Sturm gegeben, doch Gott sei Dank kehren die beiden wohlbehalten auf die Insel zurück. Abt Gregorius begrüßt sie erleichtert und geradezu überschwänglich. Wie Thomas Mann es im Folgenden versteht, die derbe Redeweise der Fischer zu verdolmetschen, das ist in meinen Augen einer der vielen kleinen Höhepunkte der Erzählung. Die Fischer von St. Dunstan. Also kam das Boot herein, unter dem Winken des Abtes, ließ das Segel fallen, und die Männer stakten es vollends heran, stiegen auch aus zum Schluss in das Wasser und zogen mit Armeskraft den Kahn auf den Sand, indes der Abt sie frohen Wortes begrüßte. »Hallo, hoi hei, ihr Wackeren, Wiglaf und Ethelwulf, willkommen am Lande, im sicheren Port. Dass ihr nur wieder zurück seid von der Freise aus diesem Wetter, dafür sei Gott gepriesen. Ihr seht wohl, euer Abbot hat sich bitter um euch gesorgt, dass er zum Strande gewallt ist durch Sturm und Regen. Wie geht es euch? Habt ihr denn Fische?«
»Hey ho, hallo Herr, ist noch mal gut gegangen«, erwiderten sie. »Fische? Nee, dat's nun little bit too viel verlangt. Wir können von Lucke sagen, dat uns de Fisch nicht haben. Denn wat was euch ne Freise, Herr, da macht ihr euch gar keine Einbildung von. Da muss immer ein Mann die Seen drauen aus dem Boot und der andere mit all sin Macht den Timon, das Ruder holen und sonst was an kein Ding denken an.«
»Wie sie reden«, dachte der Abt, »höchst ordinär.« »Da euch Gott errettet hat«, sagte er, »nehme ich an, dass ihr Männer recht inbrünstig zu ihm gebetet habt in eurer Not?«
»Ja, ja, Herr, dat ook.«
»Und habt nichts hineingemischt von früherer Art, an schlechten Sprüchen und allerlei Krimskrams von früher her?«
»Nee, nee, Herr, wie wären wir denn?«
»Wahrscheinlich doch«, dachte er, »bei dem Tiefstand, was sie für rote Bärte haben, und rot und gesalzen sind ihre sehnigen, muskelknochigen Leiber, bis zum Gürtel nackt. Warum sind sie so nackt und haben sich ihrer Wämser und Juppen entledigt bei solchem Wetter?« Seine Augen gingen über das Boot hin. Es lagen Netze darin, zwei Ruder, ein Staken. Am Hinterteil war etwas verstaut. Darüber hatten sie ihre Kleider geworfen.
»Was habt ihr denn da? Und was für eine Erhöhung ist das?« fragte er und wies mit dem Stabe darauf. »Poor people's Stoff«, murmelten jene. »Da kehrt ein Herr gar nicht vor.«
»Sollten sie doch Fische haben«, dachte er, »und sie nur selber essen wollen? Oder was sonst verbergen sie vor mir mit ihren Kleidern? Sichtlich sind sie verlegen. Der Sache muss man auf den Grund gehen.« Und indem er sprach, »Ei, lass doch mal sehen«, langte er mit seinem Stabe hinüber und schob ihr schwitzig Zeug beiseite von dem, was es bedeckte. Es war ein Fässchen, handlich und prall, mit bemalten Dauben. »Nun aber«, sagte er, »wie habt ihr Männer das schmucke Fässlein im Boot? Was ist darin?«
»Wat schell da in sin«, antworteten sie mit abgewandten Gesichtern. »Poor people's Durft. Da ist Freshwater in. Teer ist da in. Ist Dram in zum Dippeln.
und widersprachen sich lächerlich. »Ihr lügt ja«, sprach tadelnd der Abt. »Richtig reden, das muss man nicht, aber die Wahrheit sagen, das muss man.« Und er trat näher herzu, betastete das Fässlein und beugte sich darüber zu besserem Augenschein. Da fuhr er zurück und schlug die Hände zusammen. Durchs Spundloch war aus dem Innern ein Greinen zu ihm gedrungen. »Du Herre Gott«, rief er, »still, damit ich lausche!« Und er beugte sich nochmals darüber. Es greinte wieder. »Ihr seligen Geister und Boten des Glanzes«, sprach der Abt und bekreuzte sich mehrfach. »Männer, ihr, woher habt ihr das Fass? Denn ob ihr es wisst oder nicht, ich schwöre euch, es ist ein Menschenkind darin verborgen.« »Ein Menschenkind bloß?« fragten sie. »Da wüssten sie aber gar nichts von.« Sie hätten das Fass am Eingang zur Bucht mit frostiger Hand von der Freise gefischt, denn da habe ein Kahn ohne Marner sich herumgetrieben, den hätten sie angesteuert und ihn herangestarkt und hätten übernommen das Fässlein in ihr Boot, vermeinend, es möge was fassen, was für poor people von Nutzen sein könne, und ginge niemand was an, wenn sie Hand darauf legten. »Kein Wort mehr«, unterbrach sie Gregorius, »denn jedes ist müßig und kostbar ist jeder Augenblick. Kein Plappern und Säumen, dies wunderbare und tief ergreifende Fässlein, geöffnet sofort, auf der Stelle, oh öffnet, öffnet!« So taten sie. Er kniet dabei. Und da die Behausung offen, zog er andachtsvoll und unter leisen Gebeten hervor, was sie barg, ein Wickelkind, auf Lagen von alexandrinischer Seide gebettet und zugedeckt auch damit, zu seinen Füßen zwei Brote und eine Tafel, sehr kostbar, zum Briefe beschrieben. Das Kind aber blinzelte und nieste vor dem Tageslicht, so trübe auch dieses war. Dem Abt war es recht, dass er schon auf den Knien lag und nicht erst darauf fallen brauchte. »Deus dedit, Deus dedit, Gott hat's gegeben«, sprach er, die Hände gefaltet. »Diese Geburt aus dem wilden Meer ist das heilig Seltsamste, was mir all meiner Lebtage vorgekommen. Was lehrt uns diese Tafel?« Und er griff nach derselben, nachdem nahm sie vor Augen und überflog die Schrift. Nur ungefähr vorerst drang, was er las, in sein Verständnis. Doch so viel begriff er gleich, dass es mit dem Ursprung des Kindes eine zwar edle, aber entsetzliche Bewandtnis habe. »Na ja, was habe ich erwartet«, dachte er, »dass es ein Baby in geordneten Verhältnissen wäre, das sich in einem Fass auf der Freise herumtreibt?« Erbarmungsvoll beugte er sich über den zarten, sündigen Fund. Und siehe, da es sein mildes Gesicht so nahe über sich wahrnahm, lächelte das Kleine ihn an mit süßem Munde. Dem Guten wurden die Augen feucht. Auf einmal war seine Seele voller Geschäftigkeit und er erhob sich bereit zu den entschiedensten Verfügungen. »Männer«, sprach er, »dies Fundkind, ein Knabe, wie man mir schreibt, wir müssen uns seiner unterwinden, diskrete und klug, um Gottes Willen und nach seinem unmissverständlich geoffenbarten Plan. Versteht sich das Kindlein, noch ungetauft, gehört dem Kloster. Vorläufig aber sollst du, Wiglaf, es mit dir in deine nahe Hütte nehmen, wo es nur ohnehin wimmelt von Brut und Ehesegen, und sollst es deinem Weibe Mahaute übergeben. Die hat eben wieder, wie ich hörte, die Brust voller Milch und soll es wärmen und atzen. Denn hat Gott es auch gnädig am Leben erhalten auf seiner Reise, so muss es doch vor Mangel an Wartung in der Gefahr des Sterbens schweben. Was ihr an dem Würmchen tut, das soll euer Schade nicht sein. Seine Verhältnisse sind, versteht sich, zwar ungeordnet, doch ärmlich sind sie nicht, wie ihr bereits an diesen raren Gewirken sehet, die es mitgebracht.« Wieder zog er die Tafel zu Rate, die er schon in seinem Kleide verborgen hatte, und las in der Schrift. Dann griff er nach einem der Brote, brach es und schaute hinein. »Wenn ich dir«, wandte er sich wieder an Wiglaf, 2 Mark Goldes gebe als Kostgeld, ein für allemal, willst du dich dafür des Kindes unterwinden und es aufziehen mit den deinen, als wär's dein eigenes, nur mit noch etwas mehr Sorgfalt, weil es nämlich, sobald es bei einigen Jahren ist, dem Kloster angehören soll? Da 2 Mark Goldes mehr war als Wiglaf je zusammengesehen, so versprach er's. Fort denn nach Hause, riet der Abt. Wir stehen und beraten schon viel zu lange in Anbetracht von dieses Kindes dringender Bedürftigkeit. Wiglaf, hülle das Kleine in seine unteren Stoffe. Sie sind von Alisandre im Morgenland, verstehst du? Nimm es in deinen Arm und trag es so sanft du kannst. Ich nehme die Oberlage an mich, wie auch die 2 Brote, denn das Kind kann sie ja nicht essen. Und höre, wenn irgend Leute dich fragen und dein Weib, woher es kommt, dass ihr auf einmal 7 Kinder habt statt 6, aber wird den Unterschied denn merken, so sagt ihr, ihr hättet dieses von eurer Bruderstochter auf St. Althelm oder wie ihre Insel heißt, die habe es geboren, sei aber dämpfig auf der Brust und könne es nicht warten. Darum hättet ihr es geholt und wolltet aus verwandtschaftlicher Liebe euch seiner unterwinden.
»Das aber Luch und Fiddelfaddel«, mischte jetzt Ethelwulf sich widersetzlich ein. »Mien Tochter ist gar nicht dämpfig, sondern helpig und haarlich rundum wie ein Appel und könnt 12 Kittens upbringen, wenn sie bloß welche hätt. Das Horks! Ihr Herr heft uns allweg gesagt, dat wie Schellen die Wahrheit tellen, wenn auch mit schlechtem Muhl.«
»Musst du wieder bellen, Ethelwulf«, fragte der Abt, gegen eine so fein gesponnene Ausrede, »und mit hässlichen Namen nennen, was der Wahrheit doch so nahe kommt?« Denn wie ihr mit dem Kinde im Boot hereinkamt, da hättet ihr, nach Bild und Anschein wenigstens, recht wohl von der Insel Althelm und deiner Tochter kommen können, die ich nicht kenne, die du aber gewiss mit Absicht als übertrieben robust beschreibst. Ich will dir etwas sagen. Wenn ich dir 1 Goldmark gebe, ein für allemal, willst du dann diese fromme Lüge, die ich deinem Bruder auftrug, gelten lassen und heilig deinen Mund halten darüber, wie wir das Kind gefunden? Für 1 Mark war Ethelwulf sofort zufrieden. Wiglaf, mahnte der Abt, stolpere nicht mit dem Kinde vor Freude über deinen Reichtum. Aber auch Ethelwulf ist nun recht vermögend. Er hat nichts dagegen, dass du und Mahaute morgen, gleich wenn ihr gegessen habt, nach der Mittagshora, das Knäbchen zu mir ins Kloster bringt und mir berichtet, es sei eurer Bruderstochter Kind und ihr wolltet Elternstatt an ihm vertreten, weil seine Mutter zumeist das Siechbett hütet. Ich aber möge sein geistlicher Vater sein und ihm sogleich die Taufe angedeihen lassen, deren es noch ermangele. Sprecht ordentlich und fein. Sagt nicht, je schelt den Suckling dopen oder bappen oder so. Nicht so ungeziemend. Nehmt euch zusammen, spitzt die Münder und sprecht, Ehren, Herr Abbot, dies kürzlich geborene Kindlein, senden euch unsere frommen Parentes, die es uns anvertraut, und bitten euch, ihm eigenhändig die heilige Christenung zu spenden, damit ihm ein seliges Leben erkauft sein möge, insonders, wenn ihr geruht, ihm euren eigenen Namen Gregorius zu geben. Wiglaf, sprich es mir nach. 3-mal musste Wiglaf mit großer Mühe die Bitte gespitzten Mundes nachsprechen, ehe der Abt von ihm schied und er zu seiner Hütte kam. Da gab er das Kindlein seinem Weib Mahaute, indem er ihr bei harter Prügelstrafe gebot, nach dessen Herkunft nie nicht zu fragen, den Leuten aber, wenn nötig, dies und das zu sagen und es zu pflegen, als sei es ihr eigenes, nur noch etwas besser. Sie aber dachte, der mit seinen Prügeln, da muss man ein Mann sein, zu glauben, man könne ein solches Geheimnis lange hüten vor der Frau. Ich will es schon lüften.
Den weiteren Verlauf der Geschichte kann ich aus Zeitgründen leider nur grob zusammenfassen. Das Fundkind wird am folgenden Tag vom Abt getauft auf den Namen Gregorius. Die Tafel und die teuren Stoffe nimmt er in seine Verwahrung. Das Geld aber, die verbliebenen 17 Goldmark, übergibt er einem Juden, dass er es tüchtig mehre. In der Hütte seiner Pflegeeltern wächst Gregorius heran. Die nennen ihn Grigors in ihrer derben Mundart. Die Frau Wiglafs, Mahaute, ringt ihrem Mann alsbald das Geheimnis der Herkunft des Kindes ab, hält sich aber vorerst noch an das ihr auferlegte Schweigegebot. Schließlich haben sie ja viel Geld dafür bekommen. Im Alter von 6 Jahren wird Gregors dem Kloster übergeben, damit er dort lesen und schreiben lerne und überhaupt eine gediegene Ausbildung erhalte. Ein kluger, frommer Mönch soll aus ihm werden, denkt sich der Abt, damit er dereinst die große Erbschuld seiner Eltern büßen und vor Gott Gnade finden möge. Soweit so gut. Gregorius erweist sich als gelehriger Schüler und mit 16 Jahren ist er der klügste und auch schönste Knabe der ganzen Insel. Jedoch, obwohl er Wiglaf und Mahaute ja für seine leiblichen Eltern hält, fühlt er sich im Innern doch oft als heimlich Fremder, wie es einmal heißt, und dem einfachen Fischervolk nicht recht zugehörig. Ein Einzelgänger ist er, oft versunken in unbestimmte melancholische Gedanken, weshalb man ihn im Kloster auch den Trauerer und Tristan nennt. Was ist meine Bestimmung? Fragt sich der junge Gregorius oft und denkt, der Klosterrock und das Chorhemd sei letztlich ebenso wenig das ihm gemäße Gewand wie eine grobe Fischersjoppe. Ein Ritterkleid, denkt er, das würde ihm gut anstehen. Ein stolzer Streiter für das Gute, das möchte er wohl sein. Und dann, eines Tages gerät Gregorius mit seinem Stiefbruder Flann, Mahautes leiblichem Sohn, ein rechter Bauerntölpel, in einen heftigen Streit, wobei er Flann, war es versehentlich, war es Absicht, die Nase zertrümmert. Flann läuft zu seiner Mutter, die sieht die blutige Bescherung und fragt, wer ihm das angetan habe. »Dein lieber Sohn, der Pfaff, mein Bruder hat's getan«, ruft Flann. Und jetzt gibt es von Seiten Mahautes kein Halten mehr. »Mein Sohn? Dein Bruder?« kreischt sie. »Der ist mein Sohn nicht. Den hab nicht ich ausgewürgt, noch hat ihn dein Vater gemacht. Der ist dein Bruder so wenig wie das Schwein im Koben. Ein hergelaufener, hergeschwommener Landstreicher, Meerstreicher ist er, ein Fundevogel, ein Nichts und Niemand. Weiß doch niemand nicht, woher der schwamm. Ich aber, Christ, steh mir bei, ich sag's der ganzen Welt, ich sag's, dass er ein Findling ist, wie hoch er sich hier auch geschlichen, nichts weiter. Was bildet der Bankert sich ein? Der Teufel hat ihn hergebracht, zur Kümmernis mir. Dein Vater hat ihn mit kalter Hand in einem Fass von der Freise gefischt. Oh, den Fischenfluch, die ihn nicht gefressen, diesen Ausgesetzten! Soweit Mahaute. Gregors aber steht während dieser Szene draußen vor der Hütte und hört jedes Wort des rasenden Schimpfgezeters. Zutiefst erschüttert läuft er davon und verbringt die ganze Nacht im Wald der Insel und am Ufer des Meeres. Wer bin ich? Fragt er sich verzweifelt. Wo ist mein Land? Und wer sind meine Eltern? Und warum hatten sie ihn, kaum geboren, dem Meer übermacht? Es war ein Geheimnis, heißt es im Text. Er selber war eines. Aber das Geheimnis ist das Gefäß aller Wünsche, Ahnungen, Träume und Möglichkeiten. Musste fortan nicht all sein Leben der Erforschung seiner Herkunft, seiner Richtigkeit gehören? Fragt sich der Erzähler im Sinne des armen Jünglings. Erst früh am Morgen, als der Abt und seine Mitbrüder soeben aus der Mette kommen, erscheint Gregorius im Kloster. Wo er gewesen sei, fragt ihn der Abt mit finsterem Blick.
im Wald, am Meer. Weshalb? Er habe seinem Bruder Flann im Streit die Nase zertrümmert und habe daraufhin von seiner Mutter, von der er bis gestern glaubte, dass sie es sei, erfahren, dass er ein Fundkind, ein Nichts und Niemand, als Säugling von der Freise gefischt. In Kenntnis dieser Wahrheit sei er geflohen. Und das habe er beschlossen. Die Insel, das Kloster, wolle er verlassen und sich alsbald als Ritter, denn das sei er in seinen Träumen schon lange, auf Irrfahrt begeben, mit unbekanntem Ziel seine wahre Heimat suchen. Der Abt versteht sich, ist betroffen und will seinen Schützling nicht so ohne weiteres ziehen lassen. Mit Engelszungen versucht er, Gregorius von solch waghalsigen Unternehmungen abzubringen. Nicht ganz uneigennützig wohl auch. Hören wir im Zusammenhang, was Clemens von diesem Gespräch zu berichten weiß. Der Disput. Verabschieden sollt ihr mich, lieber Herr, sprach der Jüngling, denn ich bleibe nicht länger hier. Die Not der Suche muss ich auf mich nehmen, als irrender Knecht und ohne Dach sein, wie ich schon diese Nacht ohne Dach war. Sicherlich finde ich irgendwo das unbekannte Land, aus dem ich stamme. Ich habe Können und Verstand. Ich werde, credemi, glaubt mir's, nicht zugrunde gehen, so Gott es nicht ausdrücklich will. Er muss darauf versucht sein. Und lieber will ich in der Wüste sterben und verderben, als länger auf diesem Eiland leben. Unehre vertreibt mich. Zu sehr fürchte ich den Hohn. Denn die geschwätzig ist nicht ein Weib, hat sie es erst einem gesagt, so wissen's bald drei und vier und danach alle. Darum segnet mich, Herr, zur Irrfahrt. Wie betrübt war da mein Freund, der Abt, den ich beim Erzählen noch immer höher schätzen gelernt habe. Mein Kind, sprach er, höre zu. Gut und von Herzen will ich dir raten, wie ich gehalten bin, einem lieben Menschen zu tun, dem von früh an meine Obhut gegolten. Credemi, Gott hat sehr gütevoll an dir gehandelt, denn er hat dir die Augen geöffnet, damit du nicht mehr im Dunkel wandeltest und in Unwissenheit deine Tage lebtest, sondern nach freier Wahl. Du hast mich erschrocken gesehen bei deinen ersten Worten. In Wahrheit bin ich erleichtert durch Gottes Walten und dadurch, dass er dir die Freiheit gegeben hat, nach der Vernunft über dein Leben zu beschließen und zu wählen zwischen ihm und der Welt. Dieser Kampf muss nun ausgekämpft sein in deiner Brust und zeigen muss sich's, wie du deine Freiheit nutzest, dir zur Rettung oder zum Unheil. 17 Jahre hat Gott gewartet, ehe er dich freisetzte. Aber auch so bist du noch viel zu jung, als dass nicht deine Freiheit des Rates bedürfte. Herzlieber Sohn, so meine es gut mit dir selbst und folge meiner Lehre, damit du das Sichere wählst vor dem höchst Unsicheren. Sage noch nichts, du hast mich noch nicht zu Ende gehört. Höre dies. Du bist ein vortrefflicher Junge. Deine Dinge stehen dir sämtlich nach Wunsch. Die Leute hier tragen dir holden Mut. Sie bekommen liebliche Augen, wenn sie dich sehen. Verlasse sie nicht. Du bist an die Geistlichkeit gewöhnt. Entziehe dich nicht ihrem sanften, mit so vielen Annehmlichkeiten verquickten Bann. Du bist der Bücher hervorragend kundig. Dein Weg ist dir vorgezeichnet. Ich bin an Jahren ein Greis, schon 67, dear me. Wie lange kann ich noch leben? Ich sage nicht, dass, wenn ich morgen die Augen schließe, dir sogleich an meine Stelle zu treten bestimmt ist. Ein Abt muss ein Alter haben, obgleich die wenigsten das Alter klüger macht. Aber eines Tages, das ist dir gewiss, und ich habe es niedergelegt in meinem Vermächtnis, wirst du Abt sein von Agonia Dei, Herr über Alt und Jung und Glaubenswächter auf diesem Eiland. Und das willst du fahren lassen, um des Gekläffs einer Närrin willen? Einmal durfte und sollte sie kläffen, Gott wollte es, damit dir Wahlfreiheit gegeben sei. Aber glauben wirst du mir wohl, dass ich der Mann bin, zu verhüten, dass sie je noch einmal aus ihrem Munde dergleichen Geschwätz entfahren lässt. Ihm antwortete Gregors: Ich habe die Wahrheit vernommen hinter der Tür der Hütte. Jedes eurer Worte bestätigt es mir. Am meisten, dass ihr, Herr, die Frau eine kläffende Närrin nennt. Denn wäre sie meine Mutter, ihr würdet anders nach euren Worten sehen. Übrigens ist sie immerhin meine Amme, und ihr selbst habt sie dazu einstmals erkoren. Hättet ihr Pflanz meines ehemaligen Bruders Nase gesehen, die freilich in ehrlichem Kampfe so zugerechnet ward, so würdet ihr wohl verstehen, dass eine Mutter nicht an sich hält bei solchem Anblick. Ich zürne ihr nicht und wehre böse Worte von ihr ab, da sie das Mittel war, mich zu erleuchten. Doch weiß ich auch, dass die Tatsache meiner Findlingschaft die erdenklichsten Möglichkeiten in sich trägt. Niemand kennt meine Ahnen. Wie, wenn sie von solchem Geschlechte gewesen wären, dass mir Ritterschaft zukäme? Herr, lieber Vater, all meine Träume sprechen dafür, dass sie und nichts anderes mir zukommt. Wahr, ihr habt das beste Leben, Behagen und Gottgefälligkeit mischen sich köstlich darin, und wer es mit Recht sich erwählt, der ist selig. Ich aber kann es nicht teilen und erben. Ich muss fort. Denn seit ich weiß, wer ich nicht bin, gilt mir nur eines: die Fahrt nach mir selbst, die Wissenschaft, wer ich bin. Mein Sohn, nicht jedem frommt es gar so genau zu wissen, wer er ist, und würde ihm selbst Ritterschaft damit zuteil. Hast du mir je geglaubt, so glaube mir jetzt. Du bist in diesen Mauern an deinem Platze. Gott hat dich durch mich in seinen Schutz genommen. Wovor? Vielleicht vor dir selbst. Willst du aus seinem Schutze laufen, ohne Furcht, dich damit der Hölle zu gesellen? Glaub mir, keine bessere Lösung deines Rätsels ist zu erdenken, denn dass du als frommer und vielgeliebter Abbot auf dieser friedlichen, weltabgelegenen Insel deine Tage beschließt. Darum sei verwarnt, gebeten und beschworen von einem, der dich liebt, o bleibe! Nein, Herr, bewahrt mir eure Liebe, wie ich ewig die meine zu euch im Herzen hegen und pflegen will, aber ich muss fahren. Nach Ritterschaft steht all mein Sinn, und besser wahrlich ein Ritter Gottes sein als ein betrügerischer Klostermann. Ach, Sohn! Es ist für den Alten kein leichtes Ding und eine harte Probe für Sympathie und Geduld, so ein junges Blut mit spröder Knabenstimme seine Torheit in die Lüfte senden zu hören. Ritterschaft! Du begehrst nach Ritterschaft und hast doch keinen blassen Schimmer davon, noch bist du im geringsten dafür vorgebildet. Kannst du denn auch nur reiten? Natürlich nicht. Wie solltest du es können und zu Pferde sitzen? Hast dir aber vorgenommen, dich zum Gespött zu machen? Na, frage jeden der Ritterschaft kundigen. Geht einer zur Schule, wird er sagen, und treibt da 12 Jahre lang mit den Büchern, ohne zu reiten, der bleibt ein Pfaffe sein Leben lang. Zum Ritter ist der verloren. Du aber, zum Gotteskind bist du geboren. Und gehst du vorüber, so heißt es wohl: Seht, wie allerliebst ihm das Chorkleid steht. Herr, zieht einem Ritter die Kutte an, der machte euch wohl einen täppischen Mann. Gebt mir aber ritterlich Gewand und seht, ob es je einem rechter stand. Der Aff, dachte Abt Gregorius zärtlich bei sich. Natürlich würde den Ritterkleid kleiden. Und Stoff ihm eins zuzuschneiden, der wäre ja wohl vorhanden. Aber er sagte nichts, sondern schüttelte nur sorglich das Haupt. Ihr wisst ja nicht, teurer Herr, setzte Gregors sein jugendliches Gerede fort, wie innerlich wohlbereitet ich bin zur Ritterlichkeit. Nie habe ich's euch gestanden, solange das Tor der Möglichkeiten geschlossen war. Du kannst ja nicht reiten, sagt ihr mir väterlich. Nein, leiblich habe ich es nie geübt, aber im Geiste viel tausendmal. Und welch Ritter immer dort draußen im Hennegau, im Haspengau oder in Brabant preislich zu Pferde saß, in meinen Träumen könnt ich es besser. Und zwar nicht so einfach von Dünkels wegen, sondern wahrlich der Sache nach. Was ich an Büchern kenne, das reut mich nicht. Grammaticam, Divinitatem und Leges, sie alle studierte ich gern und leicht. Und doch, wenn man mich über den Büchern sah, wie spielten meine Gedanken da heimlich so oft gegen Speer und Schild. Mein wahres Sehnen war ungestillt. Ein Ross, es wieherte hell, weil es seinen Meister erkannt, gar schnell. Da ließ ich denn meine Schenkel fliegen, die konnte ich so behende biegen, dass nicht an den Flanken noch am Bug das Pferd ich spornte, das mich trug. Nein, etwas dahinter tat ich's gewitzt, einen Finger breit, wo der Sursangle sitzt. Neben der Mähne flogen die Beine, und wer mich im Sattel sah, wahrlich, ich meine, wie ein Teppichbild, ein Gemälde fein, müsste ich dem erschienen sein. Und mit dem firmen Sitze ist nichts getan, auf die schöne Mühlosigkeit kommt es an. Zu gehaben wußte sich da mein Leib, so glimpflich, als war es nur Zeitvertreib. Die Sporen gesetzt, zur Wolte bereit, so berannt ich den Gegner im Pornjais weit, und nie vergaß ich bei diesen Spielen, auf die vier Nägel an seinem Schilde zu zielen. Nun helft mir, Vater, mit gutem Rat, dass der Traum von Ritterschaft werde zur Tat. Sohn, Sohn, sagte der Abt, erschüttert von diesen Kenntnissen, du hast eine Suade und verfügst über Vokabeln? Ich bin beeindruckt, ich leugne es nicht. Sursangle, Pornjais? Ich verstehe kein Wort. Ebenso gut könnte ich Griechisch vernehmen. Bruder Peter und Paul hat dir das gewiss nicht beigebracht. Aber woher du's nun hast, ich sehe wohl, du bist im Herzen kein Klostermann. Schade, Gregorius, tief bedauerlich, liebes Kind. Aber sei es darum, ich will dir raten, väterlich und vernünftig, mein Sohn. Gut, ziehe dies Kleid aus, tu Verzicht auf die Geistlichkeit. Leg weltlich Gewand an, oder in Gottes Namen auch Ritterliches, zu Ehren der allerdings verschwommenen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, dass du des Fischers Sohn nicht bist. Aber, Gregor, bleibe hier, bleibe bei uns. Zieh nicht auf Irrfahrt, geh nicht in die Welt, ich bitte dich. Du bist ja ohne Heller, Pfennig und Batzen. Mausearm bist du ja, mein Lieber. Wie willst du denn einer stolzen Welt als Ritter begegnen, ganz ohne Subsidia? Ja, wenn du zum Beispiel 150 Goldmark hättest, da könntest du es schon aufnehmen mit der Ritterschaft. Aber woher solltest du die denn haben? Es ist ja kein Gedanke daran. So lass mich machen. Ich füge es so, verlass dich darauf, dass du eine reiche Heirat tust, derengleichen sich hier auf St. Dunstan nicht finden mag, aber vielleicht auf St. Allenhelm oder sonst einer der Inseln. So weit wenigstens bekehre dein Herz, dass du, bis ich das eingefädelt, noch bei uns bleibst. Doch Gregorius' Eigensinn war unerschütterlich und nicht zu beraten. Vater, versetzte er, ich danke euch. Ich danke euch immer mehr und aus immer tieferem Herzen, wie bereits für alles Frühere. So nun noch dazu für euer Anerbieten, mir eine Geldheirat einzufädeln. In Dankbarkeit muss ich es von mir weisen. Kein Jüngling der Ehre heiratet, bevor er weiß, wer er ist. Denn er müsste in Schande vergehen, wenn seine Kinder ihn nach seinen Ahnen fragten. Mich ehelich hier in Wohlstand zu verliegen, das ist mir nicht aufgegeben, sondern in mühsamer Fahrt das Glück zu versuchen, ob es mir nicht enthüllen will, wer ich bin. Befehlend winkt mir das Glück, dass ich noch nie versagte dem, der es rechtens jagte. Herr,
euren Segen. Seid so gut. Geendet sei hier der Disput. Da seufzte der gute Abt tief auf und sagte, wohlan, so ist die Stunde denn da. Ich hätte sie gern noch etwas verschoben, aber dein Starrsinn, den ich ehre und beklage, zwingt sie herbei. Wie es um deine Dinge bestellt ist, mein Kind, du sollst es erfahren. Lesen sollst du zur Stunde, um wes Willen ich dich zum Kloster machte, zum Klosterschüler machte, damit du's einstens lesen könntest. Damit ging er zu seinem Pult, schloss es auf und langte tief hinein nach einer hinteren Lade, die schloss er auch auf mit geheimem Schlüssel und zog ein Ding hervor, Schmuck und von rarem Wert, aus Helfenbein, gefasst in Gold und Funkelsplitter und dicht beschrieben. Dies ist dein, sprach Abt Gregorius, dein Eigentum, obgleich zum Brief beschrieben an deinen Finder, zu dem Gott mich machte. Es war beigegeben deiner Kindheit im Fässchen, und 17 Jahre hab ich's dir aufbewahrt. Nun setz dich, Geliebter, auf diesen Schemel und mache Gebrauch von deiner dir einzig zu diesem Zweck vermachten Fertigkeit. Im Stehen ist dies nicht gut lesen. Du musst, armes Kind, auf stark gemischte Gefühle gefasst sein bei der Entzifferung. Verwirrt nahm Gregors die Tafel aus seiner Hand, sah das Schriftstück an, sah den Abt an, wieder die Tafel, saß nieder auf den Schemel und las, indem er manchmal das Haupt erhob und mit offenen Lippen und starren Augen ins Leere blickte. Der Jüngling las lange. Endlich ließ er die Tafel fallen, erhob sich mühsam, wankte dem Abt entgegen und sank ihm an die Schulter unter dem heftigsten Schluchzen, währenddessen der Abt ihm sänftigend den Rücken klopfte und ihn sogar etwas wiegte. Tja, wie oft schon war das so. Es kehrt immer wieder auf Erden. Der eine schluchzt unbändig an des anderen Brust und der macht, so, so, geh, geh. Es ist nun so, nur gefasst, halb so schlimm. Nicht deine Schuld, kommst schon drüber weg. Such du nur Kraft in Gott, etc. So auch Abt Gregorius im Klopfen, obgleich ihm selber die Tränen über die Backen rannen. Er sagte auch seufzend, »Wer du bist, das steht dir nicht geschrieben. Aber was du bist, armes Kind, das weißt du nun. Ich bin ein Auswurf«, schluchzte Gregors. »Ich bin der Sünde greuliche Frucht. Ich höre gar der Menschheit nicht zu. Ich bin ein Scheusal, ein Monster, ein Drache, ein Basilisk.« »Aber nein, du übertreibst«, wiegte ihn tröstend der Abt. »Du bist auch ein Menschenkind und ein sehr liebes, wiewohl nicht in der Ordnung. Gott ist voller Wunder. Sehr wohl kann aus dem Schlimmen das Liebe kommen und aus der Unordnung etwas sehr Ordentliches.« »Ich hab's gewusst«, klagte Gregors sich weiter an, »ich hab's geahnt in meinem Blut, dass es mit mir nicht in Ordnung sei. Nicht umsonst nannten die Gesellen mich immer den Trauerer. Aber dass ich ein Drache und Monster sei, mit Base und Oheim zu Eltern, das allerdings habe ich nicht gewusst.« »Du vergisst die andere Seite der Sache«, sagte der Abt, »die bis zu einem gewissen Grade doch aufkommt für das, was du übertreibend Monstertum nennst, nämlich, dass du sehr hoch von Gebürte bist.« »Auch das«, sagte Gregors, löste sich ab von der Schulter und stand, »auch das hab ich gewusst und es im Blute geahnt. Ach, Vater, meine Eltern, meine süßen, sündigen Eltern, die mich in Sünden gezeugt und zum Sünder, ich muss sie sehen, ich muss sie suchen über die Welt hin, bis ich sie finde und ihnen sagen kann,
dass ich Ihnen verzeihe. Dann wird auch Gott Ihnen verzeihen. Ja, er wartet wahrscheinlich nur darauf. Ich aber, nach allem, was ich von Divinitas weiß, ich, der ich nur ein armes Monster bin, werde durch die Verzeihung Menschheit gewinnen. Sohn, Sohn, bedenke es wohl. Gesetzt, deine Eltern leben noch und du fändest sie in der weiten Welt. Wer sagt dir, dass du ihnen willkommen wärst? Da sie dich einst auf das Meer gesetzt, so ist's nicht allzu gewiss. Verzeihen kannst du ihnen auch hier und dadurch Menschheit gewinnen und Seligkeit. Vater, mitnichten! Seit ich Wissen habe, steht mein Entschluss fester als je. Wie oft habt ihr meine Tafel gelesen? Ich las sie mit Inbrunst und werde sie unzählige Male noch lesen, täglich zu meiner Kasteiung. Hier ist sie. Was schreiben mir meine süßen Eltern? Allzu sehr liebten sie sich, das eine im andern, das war ihre Sünde und meine Zeugung. Ich aber soll's gut machen bei Gott. Nicht, indem ich im Kloster die eigene Seele hege, sondern indem ich all mein Lieben wende auf ander Blut und als ein Ritter streite für seine Not. So will ich mich durch die Welt schlagen. Zu meinen Eltern. Ja, Sohn. Sei es darum. Ich sehe wohl, ich halte dich nicht. Gern hätte mein Alter sich an deinem Bleiben gelabt. So aber will ich für dich beten und Gott von dir sprechen, mein Kind. Es ist ja auch eine Art, dich zu behalten. Doch lass dir nun Restliches offenbaren. Damit führte der Abt den Jüngling zu einer Truhe, tat sie auf und räumte allerlei geistliches Rüstzeug, Stolen, Nackenbinden und Messgerät beiseite. Darunter zog er vom Grunde mehrere Lagen des schönsten Brokats hervor und überreichte sie jenem mit den Worten: »Das ist dein, außer der Tafel. Es war dir unter- und übergebreitet im Fässchen und reicht wohl zu einem Ritterkleid oder auch zweien. Von Alisandre im Morgenland, mein Lieber, feinste Ware. Wer dir das mitgab, dessen Spinde sind wohlbestellt? Ich sehe, du freust dich der Mitgift. Sie war und ist aber nicht das Einzige, was du beim Lesen der Tafel weniger beachtet haben magst. Wenn ich dir sagte, Kind, du seist ohne Heller und Batzen eine Kirchenmaus, so war das nur eine Finte, es ist nicht der Fall. Auch zwei Brote noch, außer den Stoffen, waren deiner Kindheit beigegeben. Darein war gebacken Gold, 20 Mark, zum Entgelt deiner Aufzucht. Nur drei davon gab ich, deine Zustimmung voraussetzend, den Fischern. Die anderen vergrub ich nicht und ließ sie nicht schimmeln noch von Roste fressen, sondern ich vertraute sie einem vorzüglichen Wucherer an, dem Juden Timon. Der hat sie hecken lassen und dir in 17 Jahren 150 daraus gemacht. Davon bist du nun Herr. Einer Summe, mit der man wohl der stolzen Welt als Ritter begegnen mag. Verwirrt und glücklich stand Gregors. Natürlich ist es monströs und eine schwere Sündenlast, als Geschwisterkind geboren zu sein. Da es aber nicht körperlich weh tut, so ist das Bewusstsein davon leicht in den Hintergrund zu drängen durch Glücksgaben, die einem bei der Entdeckung in den Schoß fallen. »Du lächelst«, sagte der Abt, »du lächelst, obgleich verweint und blass. Ja, ich sagte dir ja, es würden gemischte Gefühle sein, mit denen du würdest von deinen Bewandtnissen Kenntnis haben.« Gemischte Gefühle. Ich, Clemens, sitzend an Notkers Pult als Gast St. Galli, kann ihm erzählen auch wohl von solchen Reden. Offen bekenne ich, dass ich bei der Argumentation zwischen Gregors und Gregorius durchaus auf meines Freundes, des Abtes, Seite war und seine Gründe vortrefflich fand, während nach meiner Meinung sein Zögling sprach wie ein Grünschnabel. Was er über seine sündigen Bewandtnisse in Erfahrung gebracht, hätte ihn, statt ihn in die Welt zu treiben, gerade bestimmen sollen, an der ihm bereiteten Zuflucht dankbar festzuhalten und dem geistlichen Stande treu zu bleiben. Darin hatte nach menschlichem Ermessen sein Vater in Gott vollkommen recht und behielt nur zu Recht mit seiner Warnung, es möchte aus des Jünglings Forscherdrang und Weltfahrt ihm nichts Gutes, ja vielleicht Gräuliches erwachsen. Aber menschliches Ermessen reicht nicht weit. Ausgenommen in des Erzählers Fall, der die ganze Geschichte bis zu ihrem wundersamen Ausgange kennt und gleichsam Teil hat an der göttlichen Vorsehung, eine einzig dastehende und eigentlich dem Menschen nicht zukommende Vergünstigung. Ich bin denn auch geneigt, mich ihrer zu schämen, dem menschlichen Ermessen die Ehre zu geben und im gegenwärtigen Stadium der Geschichte zu tadeln, was ich späterhin, überwältigt vom Ratschluss der Gnade, zu preisen genötigt sein werde. Tja, und wie die Geschichte weitergeht und ihr gnadenvolles Ende findet, das ja ganz zu Beginn bereits angedeutet wurde, das erfahren wir beim nächsten Mal. Applaus